Ich glaube schon, weil ich nehme es ein bisschen vorweg. Ich finde, es war nicht so ein gutes Filmjahr gewesen.
Du hast gemerkt, ich bin, glaube ich, ein bisschen ausgebannt gewesen von diesem Film. Also ich bin da.
Ich drücke jetzt auf meinem Handy auf Play und er läuft das Lied und dann müsst ihr hören. In dieser Zeit kann ich 10 Sekunden ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Das hat nämlich einen Grund. Und dann komme ich wieder zurück und nachher reden wir ganz kurz über meine Nummer 1 von diesem Jahr. Ich bin 10 Sekunden wieder am Mikrofon. So, Nasenspray zum zweiten, Jahresrückblick zum zweiten. Wir gehen in die Hauptkategorie rein. Bei Schau mal vom Jahr 2024 die besten oder unsere persönlich besten Filme vom Jahr. Top 10 tun wir jetzt also durch besprechen. Und meine beiden Kollegen sind immer noch am anderen Ende von ihrem Mikrofon. Seid ihr noch am Leben, Moski und Tommy? Alles klar. Habt ihr den Nasenspray ja. Am Start? Oder brauchen wir nicht?
Ich habe das Tee bei mir.
Mein Survival Kit ist auch nicht mehr. Ich hoffe, ich brauche es nicht. Aber wir werden uns hier wohl gut schlagen.
Genau. Je nachdem. Ob ich jetzt schon wieder eine Nennung habe, die dir in den Flops erzählt, brauche ich dann halt vielleicht das Survival Kit.
Ja, so Selbstpflaster.
So, was hat ihr für ein Gefühl? Gibt es jetzt mehr Überraschungen, mehr Sachen, die man nicht so auf dem Radar hat? Was hat ihr für ein Gefühl?
Ich glaube schon, weil ich nehme es ein bisschen vorweg. Ich finde, es war nicht so ein gutes Filmjahr gewesen.
Ich nehme es vorweg, es ist ein beschissenes Filmjahr.
Schwierig.
Was wahrscheinlich immer noch zurückzuführen ist auf den Streik, den wir letztes Jahr hatten, von den Autoren und den Schauspielerinnen. Und darum glaube ich, gibt schon die eine oder andere Überraschung. Und wenn ich meine Liste anschaue, weiß ich nicht, ein paar Überschneidungen haben wir sicher, aber ich weiß nicht, wie viele dass es dann wirklich mehr gibt.
Nicht populär, der Populärfilm, der Blockbuster und die grossen Produktionen, insbesondere aus Hollywood, die haben wirklich das Jahr nicht abgeräumt.
Genau, und darum, ich habe da noch vorbereitet, oder Tommy, hast du noch etwas ergänzen?
Ja, einfach noch, oder wir sind ja da immer so ein bisschen in der Überschneidungsphase, das heisst, gerade um es vorwegzunehmen, oder jetzt würde ja bereits in Amerika Filme laufen, die in die Liste hier wären reingeflossen, also immer von den Jahrgängen. Jetzt 23, 24 hat es ja auch bei mir, bei euch vielleicht auch der eine oder andere, der bei uns dann eben erst in dem 24 gelaufen ist. Oder eine 23er Produktion zwar, aber das Kino ist ein versetzt worden. Das hat es ein paar qualitative Filme vom 23 ins 24 reingespielt. Oder? Und jetzt geht es eigentlich auch gerade so weiter, dass eigentlich auch wieder Filme am Start wären, die aber bei uns noch nicht angelaufen sind, sondern eher jetzt fängt es Amerika, wo garantiert, habe ich das Gefühl, in dieser Liste bei uns wären auftaucht. Also, das ist so zum Thema gute Filme und überschneidende Jahre, oder? Also, wir haben namhafte Filme im US-Kino, wo garantiert gut angelaufen sind, auch in den Kritiken, die aber jetzt erst im Januar werden aufschlagen. Ja.
Und durch den anderen Weg haben wir natürlich vielleicht einen oder zwei schon drin, die ja letztes Jahr natürlich bei anderen genannt wurden. Genau. Eben, ich habe hier die Box-Office-Liste von diesem Jahr vor mir, wo am meisten Kinoeintritte hatte. Wisst ihr, welcher Film das auf dem Eis ist?
Box-Office.
Fast 1,7 Milliarden.
Ich hätte gesagt, ein Animationsfilm.
Ja.
Genau. Inside Out
2. Genau.
Ja. Dann hat es nur einen zweiten Film, der noch über 1 Milliarde hat. Das ist Deadpool and Wolverine. Wovon das Jahr noch nicht ganz abgeschlossen ist. Gibt Wicked, wo jetzt schon auf dem 7. ist, könnte vielleicht die Milliarden noch knacken. Oder auch Moana 2, wo jetzt bei 800 Millionen ist, der läuft ja auch noch im Kino, könnte die Milliarden vielleicht auch noch knacken. Und was eben erstaunlich ist, ich tue es nicht alle aufzählen, aber wenn ich da bis zum 14. runtergehe, in der Rangliste inne, sind das alles Filme, wo es eine Fortsetzung ist oder eine Adaption von etwas, was es schon gegeben hat. Also es sind eigentlich alles Fortsetzungen bis auf Wicked, wo ja aber auf...
Was auch viel heisst für das Hollywood-Kino, finde ich.
Genau, Franchises, ja, wo bereits
existiert. Das ist Wahnsinn, oder? Die ersten 14 Filme, nur solche, oder? Und da fällt irgendwie nicht mehr gescheiter sein, halt. Haben wir ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, he?
Das aber ist ja so.
Voilà, wir haben ja ein paar Highlights gefunden, gell?
Yes!
jetzt wollen wir eben nicht über die Schlechten reden, Tommy.
Wir reden über das Beste vom Besten.
Genau, ein paar Highlights haben wir ja gefunden. Und darum starten wir doch jetzt rein, oder? In die Top 10
Yes.
So läuft's.
Wer macht drauf? Jetzt habe ich gerade ein bisschen viel geredet.
Ja, der Tommy soll wieder loslegen.
Dann lege ich doch. Ich lege es her. Und es geht Affi zu hin und her. Beim Zähne.
I think I have an idea.
Es ist auch eine Franchise, wo man halt wirklich etabliert ist. Und es geht hier von Planet of the Apes, The New Kingdom. Und ich finde, trotzdem, dass es eine etablierte Franchise ist, gut gelungener Film. Also, eine gute 2,5 Stunden habe ich gefunden, okay, so kann man es auch machen. Und habe gefunden, optisch verhätter. Der Wes Ball hat hier Regie geführt. Und, Planet of the Apes, ich finde jetzt, er hat optisch verhaar, ist inhaltlich okay gewesen. Aber, insgesamt ist es ein gutes Stimmungsbild, für das es eigentlich aus dieser Geschichte noch so fast mehrmals verleiden für mich. Erstaunlicherweise, dass der, wie jetzt gerade schon per Zufall angetönt hat, viel Fortsetzungen gemacht werden, bin ich hier positiv überrascht gewesen. Weil ich zuerst sehr kritisch bin, ins Kino gegangen und gedacht, ach, okay, neun ist ein Planet of the Apes. Aber hier bin ich mit einem guten Feeling aus dem Kino. Darum hat er für mich den Platz 10 trotzdem verdient und finde, so kann man Fortsetzungen auch machen. Also es ist jetzt für mich stabil gesehen, darum hat er das verdient. Seht ihr das?
Ja, ich bin eigentlich nicht so in dieser Welt in Planet der Affen habe ich nicht so viele Filme gesehen. Und ich habe jetzt aber den gesehen, aber erst im Home Cinema. Und kann dir da zustimmen. Ist schon okay, Film. Bei mir jetzt nicht in der Top 10 drin, aber kann man gut schauen. Haben sie sicher nicht verkackt, nicht?
Ja, ich kann nicht viel mehr anfügen, als du gesagt hast. Ich habe es einen tollen Film gefunden. Ich bin noch ins Kino schauen und ich habe bei den, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dann kann ich ihn dann weglassen, in die Honorable Mentions reingetan, weil ich doch finde, die Qualität von Planet der Affen oder Planet of the Apes kann sich halten, ist doch schon einige, also die neue Filmserie läuft doch jetzt schon einige Jahre und kann wirklich uns immer wieder mal überraschen und darum bin ich nach wie vor der Meinung, macht weiter mit dieser Serie. Das sage ich selten bei Filmen, die man fortsetzt. Aber bei mir hat es einfach nicht ganz in die Top 10 gelangt. Aber es ist ein guter Film, wirklich. Finde ich.
Ja, dann legt mal nach, Jungs. Moski.
Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat den Film nicht gesehen. Und es ist schon sehr Nische, ihr könnt ihn gut noch schauen auf Netflix, aber ich glaube nicht mehr lang. Und es geht um Are You There, God? It's Me, Margaret. Das ist ein bisschen ein langer Name. Und das ist so ein Coming-of-Age-Film von der Margaret, eben, wo Elfi ist. Und sie zieht mit ihren Eltern von New York City weg auf New Jersey und kennt dort natürlich niemand, also hat keine Freundinnen mehr und kommt aber gleich in die Pubertät rein und so ihre Großmutter ist eine sehr starke Bezugsperson, die bleibt aber in New York City und dann lernt sie aber dort relativ schnell neue Freundinnen kennen und wir sind dann mit diesen vier Mädchen unterwegs, wo wir da ein sehen, wie sie da ihre Pubertät meistern. Und dazu kommt eben, wie der Titel verratet, noch so eine Religionsgeschichte drin, weil Vater und Mutter sind christlich und jüdisch und sie muss sich so ein bisschen wie der jetzt ein bisschen entscheiden, quasi, zu welcher Religion, dass sie jetzt so ein bisschen sich gezogen fühlt. Und sie fragt eben auch Gott, ja bitte, bist du da und hilf mir. Aber sie hat überhaupt nicht keinen religiösen Hintergrund. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein bisschen abgeschreckt wäret von dem, also ist es überhaupt nicht. Es ist eine wunderbare Geschichte mit viel Humor und ganz tolle Jungschauspielerinnen, vor allem die vier Modis oder werdende Frauen, die das wunderbar machen und darum eine ganz grosse Empfehlung von meiner Seite, die ihr gerne auch mit euren, vor allem Töchtern, könnt schauen, wenn ihr da zuhört. Ja, wunderbar. Are you there, God? It's me, Margaret. Jetzt, okay. Habt ihr den gesehen?
Nein, nein, ich nehme das als Tipp mit. Ich habe mir das jetzt gerade aufgeschrieben, dass ich den noch nachholen, wenn der in deine Top 10 reingerutscht ist. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, nein. Ja, gut, dann tue ich noch Platz 10. Da kann ich wieder zum Moski rüber schauen. Moski, merci für diesen Tipp. Ich habe ein bisschen zum Teil auf eure Tipps gehört. Ihr seht das schon bei den besten Serien. Ich tue immer gut auf euch hören. Und zwar hat der Moski vor kurzem Le Petit Truc en Plus vorgestellt. Eine wunderschöne Komödie aus Frankreich. Und ich bin ja, wie ich dann glaube, schon sogar gesagt habe, wo wir zusammen im Podcast darüber geredet haben, ist einfach ein lieber ich bin ein grosser Fan eigentlich von französischen Komödien schon seit Jahren, die haben ja grosse Tradition. Da hat es bessere und schlechtere drunter gehabt. Danny Boone wird noch etwas sagen und so weiter, wo jahrelang so das Comedy-Format ein bisschen aus Frankreich hat geprägt. Und natürlich auch die Klassiker wie Bienvenue chez les Ch'tis und so weiter. Ja, also da hat es wirklich ein paar grossartige Sachen drunter gehabt. Und nachdem der Moski da so geschwärmt hat, weil das ja in Frankreich offenbar ein richtiger Kassenknauer war, ja, ich glaube sogar absolut, Nummer 1, ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, mit mehreren Millionen Eintritten, habe ich gesagt, den muss ich auch sehen. Und das habe ich nachgeholt und habe den wirklich herzerwärmend und lustig gefunden. Und ich bin auch bei Comedy immer sehr, sehr heikel. Also gerade mit der amerikanischen Comedy in den letzten 10, 20 Jahren habe ich sehr, sehr grosse Mühe. Bei der französischen Comedy ist es manchmal ein bisschen auf und ab. Comedy international generell. Es ist einfach ein schwieriges Thema, dass es meinen Humor trifft. Ich habe gerne so ein bisschen schwarzen Humor, so ein bisschen spezielleren Humor. Und hier muss ich sagen, stimmt ein bisschen alles. Also auch, du hast ja sehr viel schon über einen Film gesagt, darum halte ich mich kurz. Es ist eine herzerwärmende und gleichzeitig lustige Story um einen Sohn und seinen Vater, die vor der Polizei flüchten und das per Zufall nachher machen, indem sie in einem Lager mit Menschen mit Beeinträchtigungen unterkommen und sich dort als Pädagogen und Betreuer ausgeben, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, gell? Und das gibt so lustige...
Er ist von der... Wie soll ich sagen? Er gehört auch zu der Gruppe.
Er gehört auch zu der Gruppe, genau.
Als Handy, wie er ein Handicap
hat. Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Zusammenspiel mit den Leuten mit Beeinträchtigungen, das ist immer ein schmaler Grat, oder? Dass das gut funktioniert. Da muss man ein gutes Handy haben, das Drehbuch muss gut sein, die Schauspieler, die darfst du nicht bloßstellen, oder? Und das ist mega schwierig, oder? Und das ist hier extrem gut gelungen und ich habe wirklich für alle die gerne herzerwärmende und gleichzeitig lustige Storys haben und gerne französische Filme schauen es unbedingt auch im Originalton, wenn ihr nicht so gut Französisch könnt, halt mit Untertitel, das ist ja gar kein Problem, weil der Humor kommt da besser rüber wie immer, das sage ich ja schon ewig. Und darum meine Nummer 10, ein Petit Truc en Plus und merci Moski, dass du mich da noch hast aufgebracht, ich habe nämlich gar nichts gewusst von diesem Film.
Also ich finde es wundervoll. Ja, Tommy, sorry.
Sorry, ich habe meine Watchlist geändert. Ich habe den jetzt gerade auf meine Watchlist gesetzt, da ich ihn auch noch nicht habe gesehen, aber ich merke, es trifft Tonalität, die ich glaube auch schätze. Ja.
Ja, unbedingt. Ich bin froh, Mephisto, hast du den in deiner Top-Liste? Ich habe ihn nicht, ich habe ihn unter Honorable Mention, aber finde ich das super, dass du den in die Szene reinwählst. Wirklich ein wunderbarer Film, absolut.
Gut, wir rasen weiter zum Platz 9. Wer will, ich überlasse ich das Feld.
Sonst schwinge ich da mal drauf ein. Spielsatz und Challengers. Rivalen, das ist eine Dreiecksbeziehung mit der Zendaya in der Hauptrolle, die eine bekleidet als weibliche, intrigante Tennisspielerin. Und ja, ich kann es, glaube ich, so ein bisschen abtun. Ich finde grundsätzlich Schauspielerleistung gut, aber vor allem die Kamera interessant und vor allem natürlich der Soundtrack, der im Kino extrem gepumpt hat bei diesem Film. Das fällt einem immer auch extrem aufgefallen. Und das ist recht cool inszeniert. Sie haben auch gerade Kamerafahrten, wo dort, wenn sie den Tennis gespielt haben, die ich toll habe gefunden. Also, und dann die Dreiecksbeziehung, wo die geführt haben. Junge Schauspieler, die da auftreten können. Und klar, Zendaya ist etabliert, aber sie hat so souverän gespielt. Also, ich muss sagen, Challengers ist doch sehr überraschend bei mir hineingerutscht, aber ich finde, es ist auch wirklich gut produziert worden. Also, Sportromanzen, Drama, Psychodrama. Ja, denke ich, kann man sich gut geben. Auf dem ja, Platz
da, also da bin ich bei dir, auch Zendaya, wo hier mal eben nicht Sidepart ist, irgendwie vom Spider-Man oder auch in Dune, wo sie immer ja, so ein bisschen die Nebenrollen bekleidet, wo hier mal gross kann auftrumpfen. Auf dem, aber auch neben dem Platz. Also ja, bin ich voll bei dir, ein guter Film.
Ich habe in Challengers ja ein langes Review gemacht und der hat eigentlich schon vieles gesagt. Ich habe bei den Honorable Mentions, das kann ich schon mal vorausnehmen, er hat es auch bei mir nicht in die Top 10 geschafft, aber es ist wirklich ein empfehlenswerter Film, ein guter Film und insbesondere möchte ich doch nochmal ganz dezent auf einen grandiosen Soundtrack hinweisen vom Atticus Ross und vom Trent Reznor, vom Frontmann von Nine Inch Nails, den ich auch schon im Podcast erwähnt habe, genau.
Gut, dann bin ich schon dran mit dem 9. Dumm. Wir gehen rasant vorwärts. He.
Noch kein Match, aber gut, es hat auch erst gerade angefangen.
Ja. Ja, es wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Aber wir haben ja gesagt, oder, vom Filmjahr, die ein oder andere Überraschung könnte es geben. Oder wo wir eben mal so ein bisschen andere Filme haben geschaut, wo wir ja auch in den Podcasts immer so ein bisschen erwähnt haben. Und das ist auch einer, den ich erst gerade letzte erwähnt, glaube ich, im letzten sogar drin gehabt. Und der hat es gerade noch in die Top 10 reingeschafft, auf mein 9. Io Capitano. Und genau, der geht es um zwei Jugendliche, die übrigens Laien-Schauspieler sind. Also nicht etablierte, aber das wunderbar machen und flüchten von Senegal auf Europa und wir begleiten sie eigentlich auf dieser ganzen Flucht durch die Wüste, Sahara etc. und erleben da ja, ganz dramatische Sachen mit ihnen mit. Es ist eine fiktive Geschichte, aber es könnte sich genau so abgespielt haben und trotz dieser ganzen Dramatik, die wir auf dieser ganzen Reise sehen und wir erleben mit diesen zwei Personen. Es hat immer so eine Hoffnung drin und das ist das, was der Film so schön trägt. Oder wir lebt auch so ein bisschen positiv mit dieser Hoffnung mit, dass sie das schaffen und sie strahlen das auch aus, die Hoffnung. Und dazu kommen noch wunderschöne Bilder von der Kamera, insbesondere gibt es, wo sie da durch Sahara durchfahren. Aber auch sonst haben sie das ganz schön inszeniert Und das ist eigentlich wunderbar gemacht. Und hier für mal so eine kleinere Produktion, was ich hier super gefunden habe. Darum bei mir auf 9, Io Capitano.
Voilà. Habt ihr den gesehen? Leider noch nicht. Auf deine Empfehlung habe ich ihn auch schon bereits bei unserem Podcast, den du erwähnt hast, auf die Watchlist gesetzt. Und das ist ja auch cool, weißt, dass du, wie gesagt, dem Raum bist, eben die schönen kleinen Produktionen, die so wertig sind in der Geschichtserzählung, hier in der Top innen zu haben.
Ja. Du, ich nehme es vorweg, es könnte nicht das letzte sein.
Okay.
Wir sind gespannt, cool, ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch auf der Watchlist, insbesondere, weil schon darüber geredet worden drum. Bin auch gespannt, aber es klingt sehr interessant, dass wir den mal nachholen müssen.
Ja, er hat so ein bisschen, oder man kann dem ein bisschen anlasten, er geht so ein bisschen der Politik aus dem Weg, dem Film, in Senegal, wie auch mit den Flüchtlingen allgemein, wenn sie dann in Europa sind, das tut der Film irgendwie wie ausklammern, aber ich glaube, es würde zu fest in eine Richtung gehen, wo dem Film nicht würde gut tun. Und darum finde ich das eine richtige Entscheidung. Das noch erwähnt und jetzt gehen wir zum Mephisto.
Ja, mein 9. Ich versuche ganz dezent die Filmfahne von Deutschland ein bisschen hochzuhalten. Das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Oh, jetzt habe ich gemeint, du machst ein Leuchtschwert.
Nein, mach kein Leuchtschwert. Nein. Aber um Schwerter geht es auch.
Oha, und zwar, Achtung.
Die wahrscheinlich einzige Genre, und ich bleibe halt wieder beim Genre, Fantasy-Produktion von den letzten Jahren aus Deutschland, die einigermaßen eine Qualität hat und nicht irgendwie ein Kinderfilm ist und tatsächlich auch auf einer Vorlage basiert, wo man etwas rausholen kann, nämlich Hagen im Tal der Nibelungen, wo ich schon kurz mal im Podcast darüber geredet habe, habe ich nachgeholt und ich muss noch ganz ehrlich sagen, wenn Deutschland auf, ich sage jetzt mal, mit dem Qualitätsanspruch und dem Qualitätsansatz, wie hier jetzt eigentlich aufgefahren wird, Fantasy-Produktionen produziert, dann können sie tatsächlich international und insbesondere auch mit amerikanischen Produktionen mithalten. Das finde ich tatsächlich eine gelungene Umsetzung. Mir hat es gefallen. Ich finde es gut, dass man hier auch mal, muss ich jetzt auch mal sagen, wir sind ja grosse Kritiker von diesem Filmfördersystem in Deutschland. Das wird ja sehr, sehr kritisch beäugt. In die Produktion sind ja Filmförderung reingeflossen und das finde ich zu Recht. Es ist eine super interessante Vorlage. Die Geschichte ist eigentlich in den Nibelungensagen angegliedert, wo ja wirklich eine uralte Sage ist. Wo euch wahrscheinlich auch ein Begriff ist. Und der Wolfgang Holbein, bekannter deutscher Fantasy-Autor, hat vor einigen Jahren eine Adaption gemacht, wo er eigentlich die böse Seite, also die schlechte Seite von dieser Sage, beleuchtet oder näher beleuchtet. Er hat eine Adaptionsgeschichte basierend auf Ereignissen aus den Nibelungensagen geschrieben. Und auf diesem Roman basiert jetzt der Film, wo auch nicht nur als Film produziert ist, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kritik am Film. Er wirkt zum Teil ein bisschen komisch geschnitten. Der Hintergrund ist der, dass es im 2025 aus diesem Film auch eine Serie wird geben. Das heisst, wir haben jetzt einen Kinofilm, der später nachher auch mit zusätzlichen Drehs sozusagen oder zusätzlichen Szenen auch noch auf RTL Plus, auf dem Streamingdienst, privaten Streamingdienst von RTL, wird im 2025 ausgestrahlt werden, glaube ich, 6 oder 8 Folgen, wenn ich richtig informiert bin. Der Film an und für sich, er sieht gut aus, er hat tatsächlich für eine deutsche Produktion gute Spezialeffekte, ich kann ihn wirklich empfehlen. Er zerreißt nicht Stricken, es ist jetzt nicht Game of Thrones oder etwas, also man muss dort ein bisschen mit Vorsicht dahinter sein, aber für eine Produktion aus Deutschland, wo wirklich auch mit im Inland produziert ist und natürlich auch mit internationaler Unterstützung, aber trotzdem, es ist eine deutsche Produktion mit deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern unter anderem. Der Cast hat sich gesehen, es ist für mich ein gelungener Film, wenn Deutschland in die Richtung geht, im Genre, insbesondere jetzt hier im Genre Fantasy, dann traue ich auch wieder hier und da mal wieder einen Film oder eine Serie zu. Und darum meine Nummer 9, Hagen im Tal der Nibelungen, kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal wieder Lust auf einen ein nicht schon 20'000 Mal gesehene Story aus der Fantasy-Geschichte haben gesehen. Außer die sind natürlich mega Nibelungen-Fan, der wusste wahrscheinlich schon fast alles. Genau.
Okay. Ja.
Ich habe nicht gesehen, und Nibelungen kenne ich eigentlich nicht so, ja. Der wird auf die Watchlist geschrieben, hä?
Genau, meine Nummer 9. Ich gebe wieder ab.
Ja, ich gehe mal über, hey, das 8. rein. Ohne hier jetzt Substanz zu verlieren. Haha, Wortspiel zu The Substance. ja, Substance bekleidet hier mein 8. Ich finde, Demi Moore hat ein gutes Comeback gefeiert auf der Leinwand. Und ja, insgesamt wirklich gut gedreht, auch mit der Kamera wieder speziell nach. Ist ja ein bisschen ein Trend in Hollywood, ein bisschen näher an den Protagonisten, an den Gesichtsausdrücken, an der Mimik, Gestik, vielleicht auch andere Perspektiven reinnehmen. Und das ist bei der Substance auch gelungen im Sinn von einem anderen, ein bisschen anders anmutenden Horrorfilm. Der Schluss, da habe ich natürlich die Schwäche gespürt, da bin ich nicht ganz so begeistert gesehen. Aber eigentlich schon so von dieser Beauty-Tonalität, die der Substance hat, eben im Alter werden in Hollywood und auch optisch zum Teil interessant, eben wie sich da Demi Moore verändert via in diesem Film innen und Margaret Qualley als attraktives Pendant der nebendran. Ja, ich habe den Substance cool gefunden, wo Dennis Quaid hier noch eine Erwähnung als unausstehlicher Promoter ist der cool gespielt und macht es so abscheulich gut, wie man es müsste sagen. Also darum, insgesamt tut das Horror-Genre oder Body-Horror, wie man dem ja kann sagen kann, hier, hat gelitten für mich und die Substance hat es ein bisschen wieder refreshed. Also ein bisschen weit hat es ein bisschen neue Tonalität reingegeben. Und das hält ihm zu gut. Darum bekleidet er mich Platz 8.
Refreshed wie die Substanz. So
yeah! Yes. Genau.
Ich komme, glaube ich, später nochmal drauf zurück.
Oh!
Ich komme auch nochmal drauf zurück.
Okay.
Genau.
Fair enough. Ja, Moski, ich glaube, komm.
Mit dem 8. Ja, der Film, ich habe eigentlich nicht die lobendsten Worte gehabt, wo wir den besprochen haben im Podcast miteinander. Aber er ist mir dann gleich in Erinnerung geblieben, jetzt bis Ende Jahr. Und darum ist er jetzt gleich noch wie aufgewertet worden, weil eigentlich das Szenario, das dort gezeigt wird, eben ein realistisches könnte sein. Und das ist Civil War, wo ich jetzt hier auf das 8. hatte, weil ja, echt, die Bilder sind ja, im Kopf geblieben, wo sie eben da zeigen, wie Amerika im Bürgerkrieg ist zur heutigen Zeit. Auch hier wieder lasse ich das Politische weg, warum das so ist. Und das spielt eigentlich auch gar keine Rolle, weil sich der völlig würde den verlieren auch in den Diskussionen, die man würde auftun, wenn man dort jetzt irgendwie das Politische würde zeigen. Aber dann der Roadtrip, wo da die drei oder vier Journalisten machen von New York auf Washington mit der Kirsten Dunst oder Kaylee Spini. Und die machen das wahnsinnig gut als Kriegsfotografinnen. Und ja, die Bilder sind mir irgendwie im Kopf geblieben, auch wenn sie ja so ein eine andere Geschichte erzählen von diesen Kriegsfotografinnen, wo es ja dann noch einen zweiten Film hat gegeben, der das genauer beleuchtet. Und übrigens heisst Kirsten Dunst hier nämlich auch Lee, oder? Wo,
stimmt.
Ja, wie
Lee. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Radar gehabt.
Ja. Wo sicher kein Zufall ist, dass sie so heisst. Und ja, darum ist Civil War für mich auf dem 8.
Okay. Ja,
spannend. Nein, der hat es bei mir nicht geschafft, kann ich schon mal sagen.
Nein, bei mir auch nicht. So, Mephisto.
Ja, jetzt komme ich wahrscheinlich mit einem Film, wo ich vermute, ihr zwei weiter vorne habt. Vielleicht bin ich auch falsch, vielleicht täuscht mich mein Instinkt. Und zwar habe ich auf dem 8. Alles steht Kopf 2, Animationsfilm, Pixar-Film von diesem Jahr, der erfolgreichste Film vom Jahr, wie wir jetzt gehört haben, wenn man Boxoffice-Zahlen anschaut. Und ja, ich habe den mit meinem Sohn geschaut, wer jetzt denkt, das ist ja naheliegend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon den ersten Teil sehr gut gefunden. Sie können dort anknüpfen. Wir haben ja im Podcast relativ, ich glaube, ihr beiden habt relativ umfänglich darüber geredet. Und ich finde nach wie vor einfach das Thema, jetzt gehen wir ja eigentlich im Alter ein bisschen weiter. Das Kind ist jetzt ein bisschen älter, hat also ein bisschen die ganzen Teenage-Geschichten, die jetzt dazukommen, die jetzt noch adaptiert werden und wieder mit dieser Thematik aufgenommen werden und rund um das Eishockey-Team und so weiter. Also es ist wieder eine gute Story und wieder auch die liebevoll geschriebenen und gezeichneten bzw. animierten Charaktere, die hier zum Leben erweckt werden und immer noch sehr gut funktionieren. Auch die neuen Charaktere, die sich in ihrem Kopf abspielen. Der Zweifel insbesondere ist super und so weiter. Also es gibt wirklich ein paar lustige Erweiterungen zum ersten Teil. Wie der Moski, glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, dann noch gesagt hat, er kommt nicht ganz an den ersten Teil her. Und darum hat aber trotzdem als Gesamtprodukt, als wie er gemacht ist, wie er animiert ist, wie die Charaktere geschrieben sind, wie die Dialoge sind, wie die Story aufgearbeitet ist. Ich glaube, da können ja sehr Erwachsene wie auch Kinder mit dem sehr gut nachempfinden. Das ist wirklich ein Film, blöd gesagt, man darf es eigentlich fast nicht sagen, für die ganze Familie. Ist ein bisschen ein Schimpfwort fast, aber ich bin nach wie vor der Meinung, das stimmt. Und darum ist das bei mir mein Platz 8, aber weiter vorne hat es nicht geschafft, hat doch noch ein paar andere Sachen weiter vorne.
Ja, bei mir hat es leider nicht reingeschafft, ich nehme es vorweg, es ist ein Honorable Mention als Family-Film, wie du es hast gesagt, wo jeder etwas daraus ziehen kann. Die Qualität ist gut, immer noch stimmig, aber für meine Top 10 hat es leider wirklich nicht gelangt, ja.
Also ja, ich bin jetzt sogar ein bisschen erstaunt, dass du sagst, wir haben den viel weiter vorne unter Umständen. Ich habe den viel weiter hinten.
Ah, okay. Ja, siehst du, der hat sich dann in meinen Instinkt getäuscht in dem Fall.
Ja, also mir hat insbesondere nicht so passt, das habe ich schon im Podcast erwähnt, dass eigentlich das Thema Pubertät zwar sich im Kopf abspielt, aber nicht in der Story, sondern in der Story geht es eher um Erfolgsdruck mit dem Eishockey-Camp. Aber so die Pubertät kommt eigentlich gar nicht durch, vielleicht mal in 2-3 Szenen. Und das war für mich dann überhaupt nicht stimmig gewesen, oder, von diesen Gefühlen, die sich da so abspielen im Kopf, aber man ja dann eigentlich tatsächlich gar nicht sieht. Für das schaue ich den gescheiter Are You There, God? It's Me, Margaret.
Gut.
Nein, aber...
Okay. Ja. Tommy. Jetzt sind wir schon fast wie im 7. He? Jetzt gehen wir nicht auf den 7. Wir sind... Ja, mein 7. begleitet den Iron Claw. Eigentlich eine Produktion aus dem 23. Bei uns näher im 24. im Kino gekommen. Und es ist eine Geschichte von den Fanatic Wrestling, Show Wrestling Brüder, wo der in den 80er Jahren was richtig, also es ist auf einer wahren Begebenheit. Jetzt wirklich gerne die Van Erichs in diesem Show Wrestling und von ihrem Vater, Fritz Van Erich, der transaliert werden. Also es ist sehr story-driven, Drama, kann man sagen, und es zeigt ein bisschen den Show Wrestling-Aspekt von früher, wie die Leute sich dort rein oder durchgewählt haben und Vater-Sohn-Beziehungen, also sprich, das sind drei, respektive vier Leute, die dort involviert sind, seine Söhne. Und einerseits der Zac Efron als Sohn spielt, Kevin Van Erich. Und der Zac Efron habe ich eigentlich gar nicht so gerne als Schauspieler. Aber der hat wirklich, also er ist natürlich auch extrem muskelbepackt, hat sich auch dementsprechend trainiert, aber sehr gut gespielt. Wirklich, echt, da habe ich wirklich müssen sagen, okay, so kenne ich den Zac Efron nicht. Und der Vater ist gespielt vom Paul McCartney und er ist natürlich auch super, oder? Und so in den Nebenrollen, oder? Jeremy Allen White als weiterer Bruder, oder der Harris Dickinson und so. Also insgesamt ein sehr stimmungsvolles Bild, gerade eben mit Drug Abuse, Familiendrama, was sich dort dann entpuppt und abspielt, Biopic-Bits. Also das ist wirklich eine Empfehlung für all die, die auch, sag jetzt mal, dem Show-Wrestling nicht abgeneigt sind, aus Interessenshalber. Aber auch sonst dreht er gut auf. Also es ist auch psychologisch interessant und einfach ein gut geschriebenes Drama. Also geht etwas über 2 Stunden. Finde ich, hat durchaus mit Platz 7 verdient, ja, von mir aus. Habt ihr ihn gesehen, die Iron Claw?
Ja.
Ja, habe ich gesehen, finde ich noch einen sehr guten Film und auch tragisch, oder? Das ist eine wahre Geschichte, ja. Tragisch, was dieser Familie alles ist passiert. Sehr gut für mich, jetzt nicht ganz in Top 10 reingelangt, aber ich kann das nachvollziehen, was du da erzählst und dass du den in deiner Liste drin hast, ja.
Also ich habe ihn auch unter den Honorable Mentions ganz klar hier aufgeführt, weil er für mich wirklich ein Film war, der mich doch wirklich beeindruckt hat. Ich habe die Story nicht kennt vor dem Film, die von diesen Van Erichs, also die, das ja, ist ja, nicht, ja. Eine biografische Story, wie du ja schon bereits eingeführt hast. Und das ist wirklich, ich bin das dann noch ein bisschen nachgelesen, ob noch so ein bisschen alte Statements und wie das abgeht. Das ist ja relativ nah an Realität hier im Film abgebildet, mit wenigen Ausnahmen, dass es wirklich so ist passiert. Und das ist schon recht eine heavy Story auch, muss man so sagen. Auch wirklich auch manchmal vielleicht ein bisschen, doch der psychologische Aspekt hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchten können, aber schauspielerisch muss man wirklich sagen, wie sie das überbringen. Auch die sehr, sehr harten und dramatischen Szenen, die es zum Teil gibt in dieser Story, das kommt wirklich sehr gut über von allen, die dort beteiligt sind. Und kann man wirklich empfehlen, wenn man gerne Dramas hat. Und man muss wirklich auch hier klar sagen, du musst dich nicht für Wrestling interessieren, um das einen guten Film zu finden. Ganz klar nicht.
Nein. Das muss man da nicht, denke, das verstärkt. Da liegt
die Story im Vordergrund und die verhält und die ist spannend gemacht und aufgeschaffen und aufgearbeitet und zeigt. Das ist etwas, was man wirklich kann sagen kann. Also das ist wirklich, da müsst ihr keine Berührungsängste haben. Schaut den Film, er ist wirklich top. Ich bin einfach immer noch erschreckt, wie der Zac Efron aussieht, aber ja, das ist wieder ein Detail, was ihm da passiert ist und so, oder wie er sich da, das ist aber rein eine optische Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, also kann ich wirklich empfehlen, schaut den Film Iron Claw, von mir auch eine klare Empfehlung. Bei mir nur Honorable Mention.
Voilà, gut.
Bin ich mit dem 7. dran und da gehen wir auf Japan und ich habe Monster als Film auf mein 7. gewählt und hier geht es nicht etwa um einen Horrorfilm, sondern wir sehen einen Giel, der da im Zentrum steht, aber die Geschichte wird dann aus 3 Perspektiven erzählt. Zuerst ist die Mutter und dann aus Sicht des Lehrers, weil die Mutter geht eigentlich vor die Schule und ihr Sohn ist da ganz komisch drauf und sie will dann dort antworten, was jetzt da vorgefallen ist in der Schule. Und darum sehen wir zuerst die Sicht von der Mutter, dann die Sicht des Lehrers und dann noch am Schluss die Sicht vom Sohn selber. Und das ist eine ganz schöne, aber auch so spannende Geschichte, weil man ja wissen will, um was es geht. Aber es ist nicht irgendwie ein Thriller oder so, sondern es soll ja eben auch ein bisschen zeigen, ja, dass es eben wichtig ist, dass man eigentlich alle 3 Seiten eigentlich da oder halt die mehrere Seiten betrachten, wenn es irgendeinen Konflikt oder so gibt und nicht schnell Schluss zieht. Und Das sieht man eigentlich so ein bisschen gut oder tut den Film da gut darlegen. Und ja, japanische Produktionen können das manchmal einfach so ein bisschen anders beleuchten, die ganze Geschichte, als, als das vielleicht eben Hollywood macht. Und darum, ja, da mein Sydney, wirklich sehr schöner Film. Und ich möchte gar nicht zu viel erzählen, weil man tut es ein bisschen verraten, man soll es ein bisschen selber herausfinden, um was es jetzt geht oder was da vorfällt. Und schaut auch ja nicht den Trailer vorher, weil der wird da schon zu viel verraten. Jetzt frage ich euch, hat der Monster
noch nicht gesehen?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe verdacht, er wäre in meiner Top 10, wenn ich ihn gesehen hätte. Von dem her gesehen, ich glaube, der ist in meiner Watchlist relativ weit vorne, weil du den schon ein, zwei Mal in meiner Gegenwart erwähnt hast und ich eben mit Japan natürlich auch eine Verbindung habe, kulturell und filmisch. Und darum werde ich mir den garantiert noch in dem vielleicht abgekühlten Januar mal sicher reinziehen. Ja. Sicher lohnenswert.
Ja, unbedingt, unbedingt, Tommy. Der wird dir gefallen.
Danke, ja. Jo, in der Runde.
Platz 7.
Let's go.
Mein Platz 7 kann ich sehr kurz halten, das spart uns Zeit, weil der hat ihn vorher erwähnt. Mein Platz 7 ist The Substance, Demi Moore, Dennis Quaid. Der hat viel darüber gesagt. Body Horror in der Tradition von Cronenberg. Wieder mal aktuell schön zu sehen, dass er auch ein kleines Comeback feiert. Und mich hat der Film auch überzeugt. Ich habe ihn ein bisschen später ja gesehen wie dir. Ich glaube, die sind nicht zusammen ins Kino schauen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben ihn ja nachher, ja. Nachgeholt. Und genau. Habe auch sagen, da geht jetzt das Horror-Genre, um jetzt schnell eine Brücke zu schlagen. Er hat mir auch besser gefallen wie so gehypte Horrorfilme von diesem Jahr, wie Smile 2 oder so, wo mich einfach weniger reingerissen haben. Und hier muss ich wirklich sagen, ich bin natürlich auch Body-Horror-Fan. The Thing, alles vom Cronenberg, also das ist echt Zeug, das mir sehr gefällt. Wenn Horror, dann so. Mit plastischen Effekten, die hier auch wieder geschaffen wird. Und gleichzeitig auch ein aktuelles Thema, Schönheit und Umgang mit Schönheit und Älterwerden, das noch reingewoben ist. Das hat mir gefallen. Das war eine gute Kombination gewesen. Ein bisschen Zeitgeist, ein bisschen, ja, auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die man nicht mehr so präsent glaube, hat auf der Leinwand, die jetzt auch wieder, wieder ihre Plätzchen bekommen, sage ich mal. Und das ist doch gut. Also, The Substance, mein Platz 7.
Ja, unbedingt, ja. Und das ist jetzt, jetzt haben wir 12 Filme aufgezählt. Und das ist die erste Überschneidung, die wir jetzt hier haben. Von dem. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung, darum mache ich weiter, weil es könnte sein, dass bei meinem Film jetzt oder auch später noch eine Überschneidung gibt und das ist, ist wahrscheinlich so ein bisschen der Film, wo es sehr viel darüber geredet wurde und wo man auch hat gross erwartet und das ist Dune Part
2. Match!
Nummer
6. Holy
shit.
Nummer
6.
Okay.
Ja, das Nummer 6. Ja, Wahnsinn, eben, wie du sagst, vielleicht ist er ein bisschen zu weit hinter, aber es ist halt für mich einfach ja, so ein Zwischenfilm.
Ja, ja, man wartet auf halt den dritten Teil. Ja.
So, oder er ist nicht ganz abgeschlossen. Ich finde auch insbesondere der Schluss ist ein bisschen gehetzt mit dieser ganzen Schlacht. Aber ja, das ist alles Jammern auf höherem Niveau. Wir haben die eindrücklichen Bilder und der, der Score etc. Wegen dem geht man im Kino, unbedingt im Kino schauen und nicht daheim. Und ja, darum verdient, glaube ich, haben wir. Du hast so ein bisschen vor gesagt, ja, den alle in der Top-Liste. Jetzt übergebe ich an Tommy.
Ja, Mas Gischwing auf die Statement, glaube ich, ein bisschen ein, eben als Zwischenpart, der Dune 2. Weil er ist sehr schön produziert, optisch, und eben Science-Fiction braucht solche Filme. Ich habe einfach in meiner Liste noch relativ viel anderes wiedergefunden, darum hier so einen Mittelplatz für Dune. Aber so kann Science-Fiction, so soll Science-Fiction sein. Er ist auch gut gespielt und der Denis Villeneuve versteht sein Handwerk. Oder? Das wollte ihm gar nicht absprechen mit dem Platz hier. Aber es gibt durchaus für mich halt inhaltlich noch andere Sachen, die dafür gespielt worden sind. Aber nein, die Qualität ist von Dune 2 absolut vorhanden. Also eben, sieht so am Hans Zimmer seine Musik, die epische Musik, also die höre ich sogar ab und zu gerne auf meinen Kopfhörern. Also insgesamt eine sehr, sehr gute Produktion. Das wollte ich jetzt hier nicht absprechen. Trotzdem sechster Rang in meiner Top 10. Möchte ich da noch eine Lanze brechen? Also, wahrscheinlich für den Mephisto.
Ja, also ich bin schon fast schockiert. Nein, ist alles gut.
No, wow.
Nein, ich halte meine Klappe, werde nicht das letzte Mal über die Uni reden. So. Dann kann es
das haben wir auch gedacht.
Der macht du mit dem 60, Mephisto.
60 ist mein einziger Film, den ihr nicht im Kino schauen konnte, sondern nur auf einem Streamingdienst, den ich in dieser Liste habe. Alle anderen sind meines Wissens auch im Kino gekommen. Das war ein reiner Streamingfilm, den ich in der vorletzten Podcast-Folge mit dem Moski ziemlich lang hat darüber geredet. Er hat ihn dann nicht gesehen, aber er nachher geholt hat, wird er mir auch jetzt sagen. Ja. Und zwar ist es Uprising, Netflix-südkoreanische, ich habe es ein bisschen mit den Südkoreanern, ich merke es, südkoreanische, historische, also im feudalen Südkorea, Produktion, wo ich relativ ausführlich in einem von unseren letzten Folgen darüber geredet. Und das ist einfach wieder mal so ein Stimmungsbild für einen Netflix-Film. Und Netflix-Filme, die werden geschunden und die werden immer auf denen wird umgetreten und zu Recht grösstenteils, weil es einfach schnell daher geschusterte Produktionen sind grösstenteils, insbesondere wenn es amerikanische Grossproduktionen sind. Hallo Red One, ich rede mit dir. Und andere Gurken, die da so durch die Netflix-Library geistern. Aber Uprising ist etwas, die Geschichte in dem feudalen Südkorea, der Konflikt zwischen den Königshäusern und von dem ehemaligen Sklav und seinem sozusagen Herrscher und so weiter. Das ist wirklich etwas, was mich begeistert. Gute Kampfszenen, gute Bilder, eine gute Story, gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Er ist ein bisschen manly-man-lastig, muss man wirklich sagen. Es ist ein kleiner mannenlastiger Cast. Er ist nicht so feminin. Aber als Film, als Produktion ist es wirklich für mich wieder mal ein Streaming-Highlight gewesen. Schade, dass so ein Film dann eben nicht auf der grossen Leinwand kommt. Ich glaube, der hat da schon Werte gehabt, wo man durchaus auch mal im IMAX oder so können zeigen konnte. Und in diesem Sinne, mein Platz 6, Uprising, könnt ihr streamen auf Netflix.
Ja, du hast mich vorhin gefragt, ob ich den mittlerweile gesehen habe. Nein, ich habe ihn nicht gesehen, darum kann ich da nichts dazu sagen. Aber ja, du tust da das bestätigen, dass ich da unbedingt muss schauen muss.
So wird meine Watchlist immer noch länger. Ich habe ihn nämlich auch noch nicht gesehen. muss ich zugeben. Also, ich habe ja asiatische Filme durchaus sehr gern, aber, ich würde mir den auch noch gönnen. Ja, ich steige ein auf die Fifi, die ich habe. Und, ja, da recht gehadert. Jetzt von den Plätzen an, wo ich durchaus bereit wäre, gewesen, gewisse zu schieben. Aber jetzt habe ich den gegeben, nämlich, im Wild Robot.
Moment, haben wir jetzt alle auf dem 6. schon abgefrühstückt? Sorry, wenn ich gerade dazwischen rufe.
Ja, also, genau.
Excuse, nicht für ungut,
leg los. Ja, ich tue den Wild Robot auf meinem 5 verfrachten, weil er ist wirklich mega lieblich. Yes! Okay.
Jetzt habe ich noch einmal müssen genau heranschauen, aber ja.
Ist es so? Ja. Okay. Nein, also er ist wirklich sehr lieblich. Animationsfilme haben, wie du sagst, zum Teil auch recht an Qualität verloren, auch bei Storytelling und so. Und der Wildroboter in der Natur mit den Tierli, Enteli und allem Möglichen, was da kommt, kann man, wenn ich auch mit den Kindern schauen. Und er ist einfach herzig und nicht nur herzig, sondern er ist gut geschrieben, die Story. Und es ist zeitaktuell, Technologie, Natur, Verbundenheit, was kommt man da? Umweltaspekt auch, findet es doch das Survival ein bisschen mit Natur verbunden und so. Also der Film dreht da recht weit aus und ich finde es sehr gelungen und vor allem Stimmungsbilder und optisch ist er wirklich mega schön.
Schöne Stimme.
Also schönen Stil, grafischen Stil, zum Teil auch ein bisschen koloriert, ein bisschen Paintbrush, kann man sagen, und so. Aber ja, ich übergebe dir, dass du da auch noch unseren Platz 5 gemeinsam kannst abhandeln, Mephisto.
Ja, ich kann gar nicht viel ergänzen. Du hast eigentlich alles Wichtige gesagt. Es ist einfach ein schöner Animationsfilm aus der How to Train a Dragon-Macher. Ja, jetzt ihre neuen Ableger mit einer herzerwärmenden Story, mit wirklich schönen Charakteren. Er ist liebevoll gemacht. Ja, natürlich, er ist kindertauglich, aber gleichzeitig auch recht schonungslos. Ich weiss, ich habe das dann noch im Podcast gesagt. Also, es ist auch eben, wie du angesprochen hast, oder? Tiere, die gefressen werden, so ein bisschen die Natur, wie sie wirklich ist, oder in Animationsfilmen, wenn sie irgendwie mit Tieren sind oder eine Tierstory abbilden, sind sie meistens sehr beschönigt, sehr, sage ich mal, das wird romantisiert, was in der Natur wirklich passiert. Und das ist hier in Teilen eben nicht so. Und das habe ich recht gut gefunden. Ich glaube auch mit Kinderaugen, das ist so ein bisschen, was man im Biologieunterricht irgendwann noch lehrt, dass das einfach Fakt ist. Und das wird hier auch ein bisschen eingewoben in gewissen Stellen. Und das hat mich recht cool gedacht. Insbesondere jetzt, wenn ich überlege, dass das eben auch Kinder schauen. Und summa summarum für mich auch einen verdienten Platz in der goldigen Mitte, wenn man so will sagen.
Genau.
Ja, ich habe euch da nur beipflichtet. Ich habe nicht in meiner Top-10-Liste, aber ja, alles, was ihr gesagt habt, stimmt natürlich. Wunderbarer Film. Und als Ergänzung basiert übrigens auf 3 Bücher, wo man da hier hat adaptiert, wo zum Teil schon so ein bisschen Skribbel, Skizzen und Zeichnungen auch im Buch findet. Aber ja, wahnsinnig schön und herzig umgesetzt. Für mich ein bisschen kitschig dennoch, aber ich glaube, das muss auch ein bisschen sein, insbesondere wenn man mit den Kindern schaut. Und er passt natürlich gleich wunderbar in die Geschichte rein. Also ja, absolute Empfehlung. Mhm. Und wunderbar animiert. Ja.
Ja.
Dann muss ich jetzt weitermachen mit meinem Fifi. Wollt ihr da Matchen auf dem Fifi? Und ich gehe das zweite Mal auf Japan und nenne hier Perfect Days. Und ja, das ist einfach ein wunderbar schöner Film, der ganz, ganz ruhig ist. Und hier mit dem Koichi Yakusho als Hauptdarsteller, wo ja, das wunderbar spielt, wo Toiletten geht reinigen in Tokio, aber so wahnsinnig zufrieden ist mit seinem Leben, obwohl er nicht viel hat und sehr einfach wohnt, also in seiner Wohnung innen und so ganz strukturierten Tagesablauf hat, aber er ist einfach zufrieden mit dem und das sollte uns so ein bisschen wie ja, das auch zeigen, oder? Wir sollten so ein bisschen die kleinen, schönen Sachen wahrnehmen im Alltag, wie das eben er auch macht, der Hirayama im Film. Das ist mal die Sonne, die irgendwie durch einen Baum durch, scheint und er das dann fotografiert. Und dann sagt er schon, das ist ein perfekter Tag für mich. Und ja, wir sind manchmal da in unserem Alltag innen gefesselt und Stress etc. Und ja, wenn einem dann ein Film so etwas vor Augen führt, oder hat er einfach alles richtig gemacht. Und das hat nämlich der Wim Wenders, ein deutscher Regisseur, der das dann jetzt in Japan dreht. Und darum absolute Empfehlung. Von meiner Seite Perfect Days.
Ja, wir machen nur eine kleine Randnotiz. Wir werden da noch irgendwo etwas hören.
Der Tommy hält sich wieder zurück.
Ja, jetzt ist das Fifi vorbei, jetzt kommt dann schon
fast das Vieri.
Jetzt sind wir uns am Antäusseln. Ja, soll ich mich mal dem Vieri widmen? Ich würde mal sagen, mache das. Und es ist auch eine Produktion, eigentlich aus dem 23, bei uns aber auch im 24 näher gelaufen, vom Yorgos Lanthimos, Cool Things. Genau.
Match!
We got the match again! Okay. Yes, yes. Ja, ein feministisches Statement mit Emma Stone aus Bella Baxter. Wir haben ausführlich, wenn ihr das nochmal ein bisschen mehr wollt, hören in einem anderen Podcast von uns, das von angedröselt. William Dafoe spielt mit, Mark Ruffalo spielt mit, Rami Youssef, Who is Who, also das sind relativ viele Leute, die da im Yorgos haben vor der Kamera dürfen und es ist surrealistisch und es ist fancy und es ist, ob das feministisch und es ist einfach gut. Es ist einfach schön gemacht. Moski, Poor Things.
Ja, du hast es schon vorweggenommen. Also eigentlich die ganze Ausstattung, oder die Bühnenbilder, die da sind gemacht wurden, das ist einfach grossartig, oder? Zusammen mit dem Kostüm. Und ja, das gibt es eigentlich heute nicht mehr im Kino, oder? Und darum, ja, dass hier die ganze Fantasie von Yorgos Lanthimos in den Film ist reingeflossen. Plus natürlich Emma Stone, die hier einfach ja, auch ihre Rolle vom Leben spielt, kann man schon fast sagen, wo sie zu Recht den Oscar hat bekommen, wo einfach, ja, das ist einfach Spitzenklasse, oder? Und ja, dass es solche Filme gibt, das muss man eigentlich würdigen, und darum, ja, zu Recht haben wir da beide da in der Top-Liste.
Ich habe nur einfach eine Frage, Giel. Einfach eine habe ich noch. Wieso wählt ihr den nicht aufs Treppli? Das ist meine Frage. Weil bei mir ist Poor Things, du hast schon mal vorgeschaut, ein bisschen weiter oben, nämlich genau einen Platz weiter. Und damit ich dann nicht nochmal alles muss erzählen, ist Poor Things wieder, Tommy schon richtig hat eingeführt, ja, eigentlich ein Film aus dem 23, der jetzt nachgeholt wurde. Im 24, wie bei uns hat, dann ist angelaufen. Ja, Poor Things, ihr habt alles gesagt. Es ist wirklich ein guter Film. Es ist wirklich ein sehenswerter Film. Bei mir hat er es aufs 3er-Treppli geschafft. Aber ja, mehr kann ich zu Poor Things eigentlich gar nicht sagen. Aber ihr wollt auch noch wissen, was ich auf dem 4er habe.
Absolut. Ja. Let's go.
Ja, auf dem 4. Jahr habe ich einen Film, den ich eigentlich ziemlich kritisiert habe. Das ist, jetzt geht es mir ein bisschen wieder Moski. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, immer wie länger. Und dann habe ich so gedacht, ja, weißt du, aber am Ende des Tages musst du ja froh sein, dass du solche Sachen noch im Kino hast. Und bei mir auf dem 4. Platz ist Alien Romulus. Wer hat es gedacht?
Schön.
Einfach. Und ich weiss es, ihr werdet mich jetzt alle lünchen. Ich habe hier sehr viele Kritikpunkte im Podcast. Ich höre mich ja noch selber reden, was mir alles nicht passt hat. Aber am Ende des Tages, als riesiger Alien-Fan, der so geschunden war in den letzten Jahren mit diesen relativ schlechten bis ganz schlechten Adaptionen, insbesondere in filmischer Form, ist das doch wieder der richtige Ansatz gewesen, wie Science-Fiction-Horror. Science-Fiction-Horror mit Anspruch, mit Storyline, Story-Driven, wieder kann funktionieren. Es ist der richtige Ansatz. Er hat gute Bilder gehabt. Er hat, ich glaube, man muss dort auch ein bisschen relativieren. Es ist ein höllenschwieriges Erbe, das man da antritt von Scott und Cameron, wo man fast nur kann verlieren kann. Und auf der Basis von dem muss ich sagen, ist die Stossrichtung eigentlich richtig. Er hat Kritikpunkte, an denen würde ich auch heute noch festhalten, aber bitte, wenn Science-Fiction, Horror, Body-Horror, dann wieder in diese Richtung, mit dem Liebe zum Detail, mit plastischen Effekten, mit wirklich einer Düsterheit und einer Ernsthaftigkeit und mit guten Charakteren, die sicher nicht an Sigourney Weaver herkommen, unter anderem, aber mit guten Ansätzen und guten Bildern, bitte wieder mehr Alien in dieser Form oder mehr Science-Fiction-Horror in dieser Form. Mein Platz 4.
Ja, du bist eigentlich
erstaunt, ja. Jetzt überrascht und vor allem so weit vor der auch noch. Ich habe noch gesagt, ihr seid ein bisschen streng mit dem
Ja, man darf sich auch mal hinterfragen, oder? Und nochmal darüber nachdenken, genau, nochmal reinschauen. Ja.
Genau, und umgekehrt, ich, wo er noch fast am meisten verteidigt, ich habe ihn nicht in der Top-10-Liste. Das kann ich schon vorne wegnehmen, aber ja, ist absolut ein guter Film, ja.
Also ich glaube, du hast hier so eine Art Honorable Mention, was die Filme macht, Art vorweg nimmt, weil ich habe auch nicht in der Top 10 der Romulus. Dort fliegt ich dabei, aber er hat es halt nicht geschafft und das hat dann noch einen anderen Hintergrund, aber auf den komme ich dann wahrscheinlich noch ein anderes Mal zu sprechen in einem anderen Zusammenhang in einem Podcast. Genau. Ja, jetzt geht es langsam auf das Treppli, hä?
Ja, komm, der Mephisto hat ja schon...
Ich habe mein Treppli schon gesagt, der könnt voraus.
Genau, und ich habe auf dem Treppli einen Film, wo dir beide eben schon habt, darüber geredet. Und zwar habe ich The Substance auf dem 3. Und hier so ein bisschen aus einem ähnlichen Grund, wie ich eigentlich vorhin auch gesagt habe, also nebst dem, was ihr auch schon erwähnt habt, mit Demi Moore etc. Aber dass es schafft, Horrorfilm noch eine tiefere Botschaft mitzugeben oder mit dem Schönheitsideal, das man da übertreibt, ja, in der heutigen Zeit, oder angefangen mit Instagram-Filter bis zu Botox und Schönheitsoperationen etc., dass man das aufnimmt und so noch gut kann überbringen. Eben, der hat wieder einen Film alles richtig gemacht mit einer Botschaft. Und das können ja die Horrorfilme eben sonst nicht. Oder? Die werden ja immer so ein bisschen belächelt. Insbesondere die Slasher, oder, wo es nur darum geht, dass sie möglichst viel Blut spritzt. Und, aber keine Story und Leute haben. Und ja, das hat hier eben The Substance sehr, sehr gut gemacht und gibt eben dem Horror-Genre, wie ihr auch schon erwähnt habt, Aufschwung auf meinem 3.
Nachvollziehbar auch, denke ich, kann man machen. Ja, jetzt kommt mein 3, meine Bronze. Und das ist auch wieder eine Produktion, die im 23 gemacht worden ist und in Amerika erschienen, aber bei uns im Januar, Anfangsjahr, ist der Kino gekommen. Und es ist ein mega schwieriger Film und ich bin da ganz komisch aus dem Kino gelaufen. Also wirklich, das habe ich selten. Wir reden hier von The Zone of Interest. Ein sehr schwieriger Film, geht über KZ-Geschichte, wo hier wiedergegeben wird und vor allem mit dem Ton spielt der Regie sehr eine grosse Rolle, also die Gewalt hinten dran, die man hört, also das ist da SS-Offizier gespielt von Christian Friedl, der da neben Auschwitz wohnt und seine Frau gespielt von Sandra Hüller, wahnsinnig stark, extrem stark. Ein düsteres Thema, ein sehr schwieriges Thema, wo man auch schon sehr viele Filme darüber gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz ist er hier bei mir mit Bronze. Und ich glaube, da werden viele Filmstudierende irgendwo den Film auch akustisch vor allem sich anhören oder auch anschauen natürlich. Also es ist sehr schwierig, aber von mir aus gesehen ein sehr guter Film, ein sehr wichtiger Film, nach wie vor halt auch. Wenn man es schon 101 Mal hat gesehen, gehört oder was auch ging, aber die Intention, die dort die Regie hat, vor allem auch gerade am Anfang, wo das Licht ausgeht und man einfach verloren in diesem Kinosaal hockt, ist mir so dermassen rein, halt auf eine sehr beängstigende Art. Aber Zone of Interest ist grandios gemacht worden. Also, ich weiß nicht, wie euch es ist gegangen.
Ja, ja, Zone of Interest natürlich auch gesehen. Ist bei mir in den Honorable Mentions ganz klar drauf. Hat es nicht ganz in die Top 10 reingestafft. Ich glaube, bei mir ist vor allem ein bisschen das Problem, dass ich halt einfach aus dem, sag jetzt mal, aus dem Kriegsdrama-Bereich, insbesondere der Zweiten Weltkrieg, einfach in den letzten 10, 15, 20 Jahren plus so viele Sachen gesehen. Aber du hast es richtig gesagt, also die Qualitäten des Films sind unbestritten. Die Soundkulisse ist dort das grosse Thema, das wirklich beängstigend gut gemacht ist. Auf dem wirklich auch nicht ganz einfachen Thema, wo du bereits erläutert hast. Und interessanter Fakt ist ja auch noch, dass der Jonathan Glazer eigentlich aus der Musikproduktion kommt, aus der Musikvideoproduktion. Er hat sehr viele Musikvideos gemacht, der Regisseur. Deshalb war ihm, glaube ich, auch der Ton ein sehr wichtiger Aspekt von diesem Film gewesen. Und der Ton ist hier fast wie ein Hauptprotagonist. Und von Ton meine ich jetzt natürlich die Soundkulisse und nicht Soundtracks. Also der Film hat ja so gut wie keine Musik. Sondern es geht wirklich um die Atmosphäre. Und dort war ihm, glaube ich, wichtig gewesen, die Richtung rüberzubringen. Und da hat er natürlich als Musikvideoregisseur, der aus der audiophilen Ecke kommt, natürlich eine sehr grosse Erfahrung. Und das merkt man hier. Trotzdem sehr schwierige Themen. Aber Zone of Interest ist sicher ein Must-See. Wer den noch nachholen will, unbedingt schauen.
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gewesen. Also es ist sehr, sehr ein wichtiger Film und alles, was er erwähnt hat, ist auch eindrücklich und gut gemacht und man muss den sehen. Irgendwie hatte ich aber nicht das Gefühl gehabt, haben sie so ein bisschen aus der Story raus, so ein bisschen zu wenig gemacht oder irgendwie nach einer halben Stunde hat der Besucher oder wenn der Film schaust, checkst, um was es geht und was sie mir sagen und überbringen im Film. Aber es wird dann auch nicht irgendwie wie weiter erzählt. Oder? Es ist immer so ein bisschen das Gleiche, oder? Was so ein bisschen wiederholt wird. Und ich glaube, dort hätte es einfach den Zuschauer ein bisschen mehr können zumuten. Aber ich will so nicht irgendwie schlecht reden, darum ich bin so ein bisschen hin und her gerissen oder in dem Ganzen. Und eben, wie gesagt, es ist ein wichtiger Film. Tommy, ich finde es auch gut, wählst du den in die Top-Liste rein, weil man über diesen Film und insbesondere auch über das Thema immer wieder muss reden. Und
ich finde es vor allem noch schnell darauf zurückzukommen, eben gerade auch die Stärke vom Film, dass er nicht so sensationsheischisch ist, weil er ja eben mit dem Bild spart manchmal mit dem Schrecken, aber wie der Mephisto sagt, hier in der Audiospur, die Schrecken einem aufdrängt, unschwellig, und zwar massiv, oder? Und darum finde ich, ist es so unglaublich gut, dass man nicht nur der psychische Schrecken ist recht hoch, oder? Und in dem Bild, in der Gewaltausführung nicht mal hört. Und das ist so faszinierend. Der Film hat so eine eindringliche Message, von wegen, aber gerade jetzt, so wieder aktuell mit dem Regime, wird jetzt da nicht zu aufsuchend werden, was der Schrecken oder Hass kann auslösen. Und die Message habe ich mitgenommen. Ich bin sehr betroffen aus dem Film. Und darum, es klingt jetzt nicht positiv, aber weil mir das so nachgegangen ist, habe ich auch gedacht, wow, das hat etwas ausgelöst, oder? Mhm. Halt jetzt in einem sehr schwierigen Kontext, aber darum meine
der
Bronze.
Aber auch das gut gemacht, ja, weil der Film etwas auslöst.
Ja.
Wir sind beim Silberplatz, oder?
Yes, sicher.
Wer möchte denn beginnen?
Go for Silver. Ja, Moski, wie hast du die Silbrige?
Ja. Ja, ein bisschen gehadert, ein bisschen, was ich soll. Ob er sogar auf das 1 raufkommt, aber ich habe jetzt gleich ins 2 platziert. Und zwar All of Us Strangers. Mit dem Andrew Scott und dem Paul Mescal. Und ja, das hat mich ziemlich mitgenommen, der Film. Und zwar geht es, ich möchte gar nicht viel erzählen, weil alles ist eigentlich Spoiler, wo man über diesen Film erzählt. Darum geht eigentlich ja rein, ohne dass ihr irgendwie etwas wisst. Aber kurz geht es eigentlich darum, dass der Adam, eben gespielt von Andrew Scott, ist Schriftsteller und zieht jetzt neu in einen Block rein, wo er eben auch der Harry, gespielt von Paul Mescal, lernt kennen und wo nebendran wohnt. Und dann wird einerseits die Geschichte von diesen beiden erzählt, aber auch die Geschichte vom Schriftsteller Adam. Und ja, mehr möchte ich nicht erzählen. Erlebt den unvoreingenommen, einfach als Tipp, tut vielleicht ein paar Nasentücher noch parat.
Also ja, ich habe ihn ja auch gesehen, im Nachgang hat es jetzt in meine Top 10 nicht geschafft, aber ich pflichte dir dabei, er ist grandios gespielt, er berührt ihn auch. Es ist eigentlich noch komisch, dass ich den hier nicht reingenommen habe, jetzt im Nachgang. aber nein, er ist mir auch so gegangen. Also er ist wirklich ein sehr guter Film. Also wir können das jetzt hier vorwegnehmen, Honorable Mention an diesem Film, wirklich toll, von beiden in den Hauptrollen.
Ja, und einfach, aber auch sonst sehr, sehr emotional, wie alles Geschichte gespielt wird und verläuft. Und darum, ja, All of Us Strangers könnt ihr schauen, auf Disney Plus sogar, und sonst überall auch Video on Demand
mieten. Ich kann euch ein Wort nur beipflichten. Aber wie gesagt, er ist ein honorable Menschen für mich, aber er hat es nicht in die Top 10 reingeschafft. Aber ein absolut sehenswerter Film. Aber man muss auch, wie du sagst, die Nasentücher vielleicht schon ein bisschen parat haben. Ja. Tommy! Silber!
Zoe! Silber!
Jag raus!
Oh, okay. Oh, wir haben ihn schon erwähnt. Moski, du bist erstaunlicherweise, bevor ich den Film auf dem Radar hatte, obwohl ich eben mit Japan ja viel zu anfangen, hast du gesagt, es gibt da so einen Film, der ist Perfect Days. Und jetzt wird es wieder positiver, um den Schwere hier ein bisschen zu lüpfen. Ja, der Optimismus, den Perfect Days ausstrahlt, den hier Wim Wenders auf den Bildschirm gebracht hat, von dem toilettenreinigenden Protagonist in Tokio, es war einfach wirklich eine Offenbarung gewesen. Es ist wunderschön erzählt und eben, du sagst, die kleinen Sachen manchmal im Leben machen es aus, die das Leben lebenswert machen, und das habe ich wirklich dort jetzt in einer positiven Tonalität aus diesem Film rausgenommen und hat mich begeistert, klar, mein Japan-Touch, den ich immer ein bisschen verfolge, aber auch die Haltung, oder auch das Ganze drumherum, auch wie es mit der Kamera, so subtile, schöne Bilder, ein bisschen verträumt, auch eben Hoffnung, die einem der Film vermittelt. Shoutout an Perfect Days, es ist ein wunderschön gemachter Film, ein relativ ruhiger Film, darf auch mal sein, man braucht nicht immer Bummklepp-Tatsch, sondern es darf auch mal ein bisschen ruhiger hin und zugehen, und super gemacht. Also ich finde, der Silberplatz hat er für mich ja, wirklich verdient. Ja.
Absolut.
Merci, Moski.
Bitte. So, der Arthauser Superfilm-Nerds, Mann. Mein Platz 2 ist natürlich Dune Part 2. Weil der zwei Banausen einfach nicht ans Blockbuster-Kino glauben. Aber es ist natürlich so, man muss auch sagen, ich will nicht zu fest ausholen, wir haben ein ganz schwieriges Jahr für Populärfilme, für Blockbusterfilme hinter uns. Ich glaube, da werden wir dann in unserem Special Enttäuschungen des Jahres noch darauf zurückkommen. Darum wollte ich das nicht vorgreifen. Aber genau aus diesem Grund ist es doch wichtig, wenn schon wir jemanden haben wie der Denny Villeneuve und seine Mitproduzentinnen und Produzenten, die uns noch grosse Blockbuster-Filme auf das IMAX zaubern, mit grossen Bildern, mit guten Stories, mit einem Franchise, das noch nicht, sagen wir mal, überdrüssig ausgelutscht ist. Hallo Star Wars, ich rede mit dir. Und das muss ich wirklich sagen, ja, es gibt Kritikpunkte, ja, der Film ist nicht perfekt, ja, er wirkt ein bisschen wie ein Übergangsfilm, aber er ist ein Erlebnis, er ist soundtechnisch ein Erlebnis, er ist immer noch bildgewaltig, er hat eine unglaubliche Liebe zum Detail und hat für mich fast Gold geholt, aber nicht ganz. Und darum ist für mich klare Nummer 1, Nummer 1, Entschuldigung, Nummer 2, Dune Part 2. Und ich freue mich sehr auf den dritten Teil und ich hoffe, er wird die Qualität behalten. Ich glaube noch, das Blockbuster Kino hat den Glauben noch nicht verloren.
Okay, ich kann das hier nachvollziehen. Oder? Dein Herz hat blühtet, es hat gelitten. Und es hat gelitten. Jetzt ist endlich,
ich habe mir so Mühe gegeben, ein bisschen Blockbuster-Filme positive noch in die Liste reinzunehmen. Aber ihr habt recht, die Qualität im Kino generell ist im Moment wirklich ein bisschen in anderen Filmen zu suchen. Und darum ist auch eure Rangierung von den letzten paar Filmen, die wir jetzt darüber geredet haben, auch völlig nachvollziehbar. Aber wenn wir schon einen haben, der wirklich Qualität da hat, dann habe ich ihn für mein Science-Fiction-Herz müssen für ihn platzieren. Aber nicht Nummer eins.
Mal, das ist legitim. Ja.
Ja.
Für dich.
Also ich bin wirklich, ich habe keinen Schimmer, was dir auf dem Eis hat. Und ich bin wirklich extrem gespannt. Aber wir nehmen es noch nicht. Wir kommen noch nicht dazu. Komm, wir machen noch ein paar Honorable Mentions.
Yes.
Sonst fahre ich da.
Tu es.
Ich habe American Fiction als Honorable Mention, wo auch schon 2023 ist in Amerika rausgekommen, bei uns nach Anfangsjahr. Und mit dem Jeffrey Wright in der Hauptrolle, wo ich schon mal im Podcast darüber habe geredet, wo sehr ein cleverer Film ist, wo man so nicht so gut auf den ersten Blick das merkt. Und so ein bisschen das Gesellschaft, Rassismus, Vorurteile spielt. Dann hat es noch ein bisschen eine Familiengeschichte drin. Also wirklich clever gespielt und verpackt. Den möchte ich nennen. Und dann habe ich noch Love Lies Bleeding als meine Nennung. Mit der Kirsten Stewart oder Katie O'Brien oder Ed Harris, der mitspielt, wo ja, so ein bisschen Verschiedenes reinpackt, bis zum Thriller am Schluss, wo wir auch schon hey, darüber geredet haben bei unserem Podcast. Meine zwei Nennungen. Tommy?
Ja, ich glaube, ich gehe da nachher mal auch ins kleine Kino, respektive er ist nicht mal im Kino gelaufen bei uns. Wirklich eine Mikroproduktion, aber sehr cool. Und The Late Night with the Devil. Ich finde, das ist ein sehr gelungener Ansatz. So aus der 70-Flair, wo er ausstrahlt, geht ja so ein bisschen ins Horror-Genre rein, ein bisschen skurril und so. Und er hat es auch nicht in meine Top 10 geschafft, aber ich empfehle euch den durchaus. Also er ist nicht irgendwo sehr explizit brutal, aber er ist für mich cool produziert, eben auch wieder so auf einem niederschwelligen Level. Und es ist cool, oder so die Late-Night-Show, wo es dann ein bisschen langsam ein bisschen mysterious wird und eben auch ein bisschen horrormäßig langsam abgeht und so. Oder, jetzt kann ich es fast nicht aussprechen, der David Castamalian, der dort mitspielt, finde ich einen coolen Schauspieler, ein bisschen unique, hat auch nicht viele Rollen. Shoutout an Late Night with the Devil, Honorable Mention. Ich empfehle euch den für einen medium-schaurigen Abend. Mephisto.
Ja, Honorable Mention liegt mir auch sehr am Herzen. Es ist ein Animationsfilm. Er ist eigentlich aus dem 2023. Er ist aus Frankreich und er ist leider bei uns praktisch nicht im Kino gelaufen. Ihr könnt ihn mieten, ihr könnt ihn kaufen. Aktuell habe ich keinen Streaming-Release gefunden. Vielleicht wird das noch kommen. Ich rede von Mars Express, Cyberpunk-Animationsfilm aus Frankreich, der wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist, den ich auch in diesem Jahr im Podcast darüber geredet habe. Den würde ich euch sehr ans Herz legen, wenn schon mal gute Animationsgeschichten auch aus Europa kommen, aus unserem Nachbarland. Ist wirklich ein toller Film. Schaut den. Schafft es nicht ganz in die Top 10, aber ist sehr, sehr zu empfehlen.
Tue ich dir beipflicht.
Und auch noch kurz abgefrühstückt. Für mich, ich darf es fast nicht sagen, ich habe schon zweimal geschaut, The Fall Guy mit dem Ryan Gosling. hat mich sehr gut unterhalten. Hat mich sehr gut mit der Emily Blunt. Ja. Hey, da kannst du am Abend gemütlich aufs Sofa hocken, easy peasy, musst nicht viel studieren, bist gut unterhalten vom Anfang bis zum Schluss. Das ist gut gemacht, das zerreißt keine Stricken. Aber Fall Guy ist echt muss ich sagen, ich habe es dann auch schon im Podcast gesagt, könnt ihr nicht reinziehen, Honorable Mention von diesem Jahr, ist wirklich auch das Streaming jetzt verfügbar. Also, holt nicht den rein. Ryan Gosling, Emily Blunt etc. Der Stuntman-Comedy-Action-Film von diesem Jahr. Genau.
Ja, okay. Wir biegen Zielgerade.
Nummer uno.
Ja, Nummer uno. Komm, ich fange an.
Los.
Ich fange an.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir haben schon darüber geredet, aber die haben ihn nur so ganz schnell abgefrühstückt.
Echt?
Und das ist mein Nummer eins, weil die besten 20 Minuten von diesem Jahr ist der Schluss von diesem Film und das ist Challengers.
Ah!
Oh, Surprise! Surprise, okay. Surprise!
Voilà. Weil, also, wie ich es erwähnt habe, der Schluss, das ist so sensationell. Und eben der Sound, den die durch den ganzen Film begleitet, und du kannst gar nicht still im Sessel hocken, wenn du im Kino bist, was dort alles passiert. Und es geht ja eigentlich gar nicht wirklich um Tennis, sondern um Beziehungen, um die Macht und Begierde und alles, was die drei da haben, oder in dieser Ménage à trois, wo die Zendaya eben zwischendrin ist. Und ja, ich habe das wahnsinnig gut gefunden und eben auch der Sound, der das so ausmacht und der Film extrem dreht, wo das immer wieder kommt und eigentlich so wieder Herzschlag ausmacht von diesem Film, wenn es so ruhig sein oder eben vorne geht. Und das ist mir so geblieben, dass ich den sofort wieder schauen könnte und darum mein Nummer 1 Challengers.
Bravo! Okay. Ist ein toller Film. Ist ein toller Film, muss man sagen.
Aber okay. Cool. Yes, das ist ein bisschen überrascht.
Willst du schon Goldmedaille machen oder willst du noch etwas zu Challengers sagen? Ich habe ja schon etwas zu Challengers gesagt.
Das ist gut. Ja. Mal ich gehe, das so. Ich habe ja drauf gehabt. Genau. Ja, jetzt haben wir das in meiner Comeback-Folge haben wir das zusammen beredet, Moski, und du hast gemerkt, ich bin, glaube ich, ein bisschen ausgebannt gewesen von diesem Film. Also ich bin da in das Quini-Kino schauen, in Bern, ohne gross irgendwie etwas von diesem Film gehört zu haben, recht spontan. Und das ist mein Film vom Jahr, nämlich «The Outrun». Regie Nora Fingscheid, deutsche Regisseurin, und vorwegsnehmen, die kann's. Also die kann Drama. Und «The Outrun» ist einfach wahnsinnig gut gespielt, vor allem Saoirse Ronan finde ich eine super gute Schauspielerin, eine hübsche, mega sympathische, eine ausdrucksstarke Schauspielerin, eine Uprising-Frau, die in so kleinen Rollen unglaublich glänzt. Es ist so ein kleiner Independent-Film, nicht riesiges Budget, nebendran ihre Boyfriend, der Papa Aiseidu, zum noch gespielt und erwähnt. Was hat sie? Sie hat ein Alkoholproblem. Sie ist in der Partyszene von London unterwegs. Sie hat das schon ein bisschen erwähnt, ausführlicher in unserem Podcast. Und es ist einfach die Emotion von diesem Film. Ich kann es nicht beschreiben genau, aber der hat mich geprägt. Der hat mich mitgenommen. Es ist ein Film von Hoffnung. Wird man die Alkoholsucht los? Also die Rona, die dort eben gespielt wird von Saoirse Ronan. Wirklich sehr intensiv, sehr gut, schöne Landschaftsbilder, wo sie dann aus der Londoner Partyszene auf Schottland, auf so Inseln geht, auf Orkney Island, wo sie ist aufgewachsen, eine Selbstfindung zu sich hat. Also, oh, wie kann sie jetzt die Sucht bekämpfen und eben schwierige Elternbeziehung zum Vater hat, oder auch zu ihrer Mutter, wo sie eben auch den Glauben nicht kann teilen, wo die Mutter unglaublich hat. Was ihr seht, er nimmt mich gerade wieder rein. Ich bin in diesem Kino gesehen, ich habe keine Taschentücher dafür gehabt. Ich habe gerannt, wahnsinnig viel gerannt. Aber es ist etwas Persönliches, ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist ein wunderbarer, wunderschöner Film. Also er hat mich berührt, auch bis zum Schluss. Und das Ende ist auch schön gemacht. Also insgesamt stimmungsvoll und hoffnungsvoll und nicht grosses Budget mit Platz 1.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist mein Grund, warum ich ihn schlicht und ergreifend gar nicht können beurteilen für eine Top-List. Aber du hast mir ja schon viel gesagt, als ich die letzte Folge gehört habe. Also, das hat schon sehr nach einer höheren Qualität getönt.
Ja, ich habe in der Zwischenzeit gesehen, Tommy, vom letzten Mal, wo du das erzählt hast. Mir hat es nicht ganz in die Top 10 reingelenkt, aber ich kann das sehr, sehr wohl nachvollziehen. Das, weil es ein wunderschöner Film ist, der einmal berührt. Und Saoirse Ronan, wo das wieder mal grossartig macht. Darum, wenn dir das mit ins Herz geht, und das kann ich gut nachvollziehen, dass der dann auf dem Eis landet. Ja, Gratulation.
Merci. Jo. Tja, das sind wir.
Man findet ja keine Ahnung.
Ja, jetzt musst du es ausklären.
Jetzt machen wir Premiere in unserem Podcast. Ich drücke jetzt auf meinem Handy auf Play und er läuft das Lied und dann müsst ihr hören. In dieser Zeit kann ich 10 Sekunden ein Bier aus dem Kühlschrank holen, das hat nämlich einen Grund. Und dann komme ich wieder zurück und nachher reden wir ganz kurz über meine Nummer 1 von diesem Jahr. Ich bin 10 Sekunden wieder am Mikrofon. He's your number one fan. His first word we called their land, so we understand all the tree cag on. He's only started knee skull and be sure. He just thinks you guys are lethal. So, jetzt wisst ihr wahrscheinlich nicht mehr, aber ich bin wieder da mit einem Bier. Meine Nummer 1, ein irischer Film, darum habe ich das Bier geholt. Kneecap ist meine Nummer 1. Ein irischer Milieufilm, den ich glaube schon mal im Podcast darüber geredet habe, ganz kurz. Unter anderem mit Michael Fassbender und der namensgebenden Hip-Hop-Nordirland-Gruppe Kneecap, die im Moment seit 2-3 Jahren recht gehypt wird, die ihr nicht kennt und unbedingt müsst schauen, weil er verdammt noch einmal hure geil ist, der Film. Und damit ihr es endlich glaubt, habe ich jetzt ein Bier geholt aus dem Land mit Guinness. Ich habe leider kein Guinness, darum tut mir leid. Es ist ein super Milieufilm mit jungen Darstellerinnen und Darstellern, völlig unbekannt. Es geht um Musik, darum habe ich es abgespielt. Und gleichzeitig ist es ein Biopic eigentlich auch, weil die Hip-Hop-Crew, die Hip-Hop-Combo, die gibt es tatsächlich. Das ist nicht eine erfundene Gruppe. Und auch ihre Story ist so ein bisschen Mockumentary-mässig aufgearbeitet in diesem Spielfilm. Und das Spezielle daran ist, die Darsteller, die da von dieser Hip-Hop-Crew, die spielen sich selber im Film und haben vorher noch nie einen Film gemacht. Die haben noch nie ihrem ganzen Leben geschauspielert. Also die haben einfach mal bei einem Stadttheater, also irgendeinem Schultheater mitgemacht, aber das war's. Und sie sind völlige Laiendarsteller eigentlich und haben jetzt eigentlich zusammen mit dem Regisseur und Drehbuchautor so ihre Geschichte eigentlich, wie ihre Musikgruppen entstanden ist, aufgearbeitet. Und der Film hat so viel Qualität, das sind der Mogley Bab, der Mo Chara, der DJ Provey, der Adam Best und eben auch in einer ziemlich grossen Nebenrolle der Weltstar, kann man schon fast sagen, Michael Fassbender in einem ganz kleinen Film. Ich weiß gar nicht, wie sie den bekommen haben, das konnte ich leider nicht können recherchieren. Aber für mich ist Kneecap ein Film, wenn man gerne Milieufilme hat, wenn man gerne so Filme hat, die nahe an der Gesellschaft sind und gleichzeitig aber auch immer noch Unterhaltungswert haben. Ich meine, es ist offensichtlich, dass gewisse Sachen natürlich auch dort ein bisschen dazu gedichtet sind. Und auch noch politische Sachen, die drin vorkommen, der Nordirland-Konflikt, Religion, ein Riesenthema, das Ganze spielt in Belfast, ist zu einem grossen Teil auch in Belfast gedreht. Und es war für mich wieder so ein Film gewesen, der einfach mich wieder begeistert hat mit der Musik, mit der Biografie von diesen jungen Typen. Und für das, dass das Laiendarsteller sind, keine Sekunde hast du das Gefühl, das ist irgendwie schlecht gespielt. Es ist nicht, nie der Fall. Und für mich wirklich ein Film, den ich euch einfach nur empfehlen kann. Und für mich eine Überraschung war, ich habe den Trailer gesehen, ich habe auch in der Trailer-Show darüber geredet, kurz. Schaut den Film. Er ist wirklich gut. Vor allem, wenn ihr gerne Filme von der Insel habt. Und das weiss ich, dass ihr das beides gerne habt. Sonst hättet ihr, hättet ihr nämlich bei der Serienfolge nicht Gentleman so weit aufgewaltet und. Und man muss wirklich diesen Gielen wirklich das hoch anrechnen. Ich meine, das sind keine Schauspieler. Und für das dann so ein Debüt herzulegen, so einen kleinen Nischenfilm, der aber so eine hohe Qualität hat, für mich hat er überzeugt. Vielleicht überzeugt ihr euch nicht. Ich kann jetzt meine Nummer 1 ans Herz legen. In dem Sinne, Prost, ich nehme jetzt einen Schluck Bier.
Prost.
Ja. Prost. Nein, eben, ich glaube, wir merken, oder, es geht hier auch so ein bisschen um Persönliches, was einem Film abholt. Und gerade in den vorderen Rankings, denke ich, ist das ein grundsätzliches Ding, oder, wie man emotional auch zu den Filmen einen Bezug kann knüpfen. Das merke ich jetzt bei uns hier gerade daraus aus. Oder ist das, wie würdet ihr das sagen?
Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber mir schlägt da der Bogen wieder, weißt, wie zum Anfang, auch, wenn ich meine Liste hier jetzt anschaue, wie vielfältig das Ganze ist. Oder? Weil eben Hollywood nicht liefert, aus verschiedensten Gründen, die wir haben gesagt. Und das ist ja die Chance, genau für Nischenfilme oder kleinere Produktionen, wo wir jetzt hier alle in unseren Top-Listen vertreten haben. Oder? Und ja, irgendwie ist es ja schade, kommen die immer so wenig Aufmerksamkeit über, oder? Wo kein Werbebudget haben, aber ja, wo irgendwie auch sonst Medien nicht aufnehmen, oder? Darum kommst du gar nicht drauf, so solche Filme zu schauen, wenn du nicht so wie wir, oder noch ein bisschen Nerd bist und gehst graben und mal etwas findest, wirst du gar nicht aufmerksam, eben weil es der Netflix etc. nicht vorschlägt. Und darum, hört und nochmal die Liste durch und ja, gebt diesen Filmen unbedingt eine Chance und der eine oder andere wird mich dann vielleicht auch berühren. Ja, so wie es uns jetzt auch gemacht hat.
Ja, da kann ich dir nur beipflichten, Moski. Lass mich auch mal überraschen. Oder manchmal ist es so, das wert, sich zu überraschen. Auch positiv, dass man diesen Filmen, diesen kleinen Produktionen eine Chance gibt. Also sie haben ihre grossen Qualitäten, vor allem mit der Emotion und so. Und das geht ja manchmal eben Hollywood in letzter Zeit ein bisschen recht ab, oder da in den Drehbüchern. Und warum ist das so eine Chance? Genau. Also, da würde ich dir voll beipflichten. Der dran geht jetzt nach, auch wenn es nur kleinere Filme sind und nicht das grosse Gehabe, Dätschbumm oder ein bisschen plakativ oder mit Superstars, die jetzt Millionen verdienen, sondern ja, den anderen nebendran auch eine Chance lassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Resümee hier.
Ich wäre für einen Folgetitel Jahresrückblick Film 2024 No Touch Boom. Das wäre noch weniger Touch Boom, mehr Inhalt. Nein, ja, also grundsätzlich, oder, ich bin völlig bei euch. Natürlich, man merkt zum Beispiel auch gerade die emotionalen, so ein bisschen sehr, sag jetzt mal, auch die berührenden Filme und so, das ist ja etwas, was, glaube ich, die Moski immer ein bisschen mit reinzieht. Mhm. Und du tust die auch promoten. Das ist wieder das mit dem Persönlichen, das einfließt. Der Tommy vielleicht eben auch mit seinem Japan-Bezug, aber auch mit anderen Themen, die da mitschwingen, wo auch so seine Präferenzen rauskommen. Und ich halt auch, oder? Ich habe halt einfach wirklich, schaue auch frustriert zurück auf ein Filmjahr, wo einfach insbesondere eben die, wie erwähnt, populären Filme, Grossproduktionen, nicht das haben können halten, was sie versprochen haben. Und das war für mich einfach eine unglaubliche Geldverbrennungsmaschine in diesem Jahr. Mit Ausnahme von vielleicht eben so Sachen wie Arcane, wo wir darüber geredet haben, im Serienformat. Aber sonst ist es einfach schade. Und dann ist es halt einfach so, getraut nicht, geht die kleineren Filme, die story-driven Filme schauen. Das hat seine Qualitäten, laufen nicht nur mehr in die grossen Blockbuster, wie sie gross beworben werden. Hört vielleicht auch auf einen oder anderen Tipp oder aus dem Umfeld oder von uns eben bekommen. Und dann seht ihr eben so Sachen wie Perfect Days, wie Kneecap oder eben auch wie der mit dem langen Titel, den ich mir nie merken kann, Moski, hilf mir schnell.
Are you there, God? It's me, Margaret.
Merci vielmals. Es ist unglaublich lang, ich kann mir es einfach nicht merken, aber die Qualität müssen wir hier auch wieder rausheben. In dem Sinn, ein, ja, doch ein Kinojahr mit gemischten Gefühlen.
Absolut.
Gutes Schlusswort, würde ich meinen. Und ich gehe raus. Tschüss zusammen.
Hey, habt's gut. Hört wieder rein. Wir haben ja dann noch in dem Sinne einen Rückblick von wegen der Enttäuschungen. Da solltet ihr natürlich auch schon mal wundern drauf einstimmen. Und hört wieder rein. Bis dann.
Ich gehe raus. Merci vielmals. Das war das Kinojahr 2024. Hört weiterhin, schaut mal, streamt unsere alten Folgen. Wir sehen und hören uns wieder im 2025. Und wir werden nochmal, wie erwähnt, über die Enttäuschungen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich mehr als ein Bier. Das ist meine Vermutung.
Genau.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.